Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Viele kennen mich, viele wissen, dass ich Lehrer bin. Einige, wahrscheinlich deutlich weniger, wissen, dass ich nicht immer Lehrer war, sondern dass ich auch mal Verkäufer war im Außendienst. Es war eine spannende Zeit, 2 Jahre lang. Und besonders spannend war immer der Samstag, wenn der Postbote kam. Dann lag ein großer Briefumschlag im Briefkasten und in diesem Briefkasten steckten alle Verkaufszahlen. Da war deutlich für mich zu sehen, wie ich verkauft hatte. Aber nicht nur, wie ich verkauft hatte, sondern es war auch zu sehen, wie alle anderen aus meinem Unternehmen in ganz Deutschland verkauft haben. Und alle anderen konnten sehen, was ich verkauft hatte. Und es gab Momente, da habe ich mich richtig auf diesen Brief gefreut. Nämlich dann, wenn ich wusste, dass ich einen bestimmten Produktreihen gut verkauft hatte. Dachte ich, wow, das können jetzt die anderen sehen. Lob macht Spaß, Lob darf öffentlich sein. Und dann gab es aber auch Produktreihen, wo ich dachte, boah, das hätte man mir auch mal so mitteilen können. Vielleicht noch farbig hinterlegten Umschlag, dann hätte ich gewusst, irgendwas war nicht gut, hätte den Umschlag weggelegt, gut wär's gewesen. Kritik, die öffentlich geäußert wird, die ist nicht so angenehm. Man könnte gerne darauf verzichten. In unserer heutigen Predigt, da habe ich einen Text rausgesucht, da geht es um Lob und das ist prima und da geht es um Kritik und das kann hilfreich sein. Es geht um Gemeindetests. Es gab einen Test von 7 Gemeinden im kleinen asiatischen Raum und die haben Rückmeldungen bekommen, öffentliche Rückmeldungen. So öffentlich, dass sogar wir das heute noch lesen können und wissen, was damals gelaufen ist. Es ist ja immer wieder gern, dass Kirchen oder Kirchengemeinden kritisch unter die Lupe genommen werden. Ich habe im Abitur mal einen Text von Gregor Gysi meinen Schülern vorgelegt und das war sehr interessant. Gregor Gysi ist ein bekennender Atheist, der mit Gott nichts anfangen kann. Aber er hat in seinem Text gesagt, ich möchte mir die Welt nicht ohne Kirchen vorstellen. Ich möchte mir die Welt nicht ohne diese Christen vorstellen. Wir brauchen sie, auch wenn er persönlich nicht so weit ist, dass er sagen kann, ich glaube an Gott. Wir brauchen Kirche. Ein anderer Autor, dessen Namen ich leider nicht mehr ganz parat habe, der hat mal die Frage gestellt, was würde sich verändern, wenn es die Kirchengemeinde nicht gäbe? Was würde sich vor Ort verändern, wenn es unsere Gemeinde hier in Oberzhausen nicht gäbe? Und ich bitte nicht schnell darauf zu antworten, weil der spontane Antwort je nach Persönlichkeit oft relativ schwierig ausfällt. Und wenn man genauer hinschaut, entdeckt man viel Gutes und vieles, was weiter gefördert werden kann und weitergehen kann. Ein Gemeindetüff wäre spannend, zu untersuchen, wie steht die Gemeinde da? Und es wäre interessant zu schauen, nach welchen Kriterien dieser TÜV ablaufen würde. Ich predige heute über das erste der 7 sogenannten Sendschreiben. Das ist der Gemeindetüff der Gemeinde in Ephesus. Diese Sendschreiben sind immer gleich aufgebaut. Zuerst geht es um Jesus. Dann kommt Lob. Danach Tadel oder Kritik an der Gemeinde. Und ein Ausblick. Ich lese den Text aus Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Der Text beginnt damit, dass Jesus vorgestellt wird. Und ich finde es immer fantastisch und schwierig zugleich, über Glauben zu reden, über Jesus zu reden, über Gott zu reden, denn es geht um Eindrücke und Erfahrungen, die wir gemacht haben, die oft so viel größer sind als das, was wir mit Worten zum Ausdruck bringen können. Das ist ein Dilemma, wenn wir mit anderen Menschen über Glauben reden und über Jesus sprechen, dass wir Erfahrungen gesammelt haben und jetzt sollen wir es vermitteln. Ich bin immer wieder beeindruckt und habe das Beispiel hier, denke ich, auch schon mal im Gottesdienst gebracht. Wenn große Sportler und Sportlerinnen interviewt werden, die haben gerade einen sensationellen Sieg erlangt, einen Sieg, den man ihnen vielleicht noch nicht mal zugetraut hatte, da ist Jubel und da ist Freude, hochgradige Begeisterung, ergriffen sein vom Moment und dann kommt ein Reporter, eine Reporterin und stellt die hochschwierige Frage, wie geht's Ihnen jetzt? Und es ist ein Feuerwerk in den einzelnen Menschen drin, die haben einen Erfolg erlebt, wie sie ihn noch nie erlebt haben und entdecken, dass die Sprache das nicht mehr hergibt. Sie können sagen, sensationell, hat mich noch nie so gut gefühlt. Ja, damit wissen wir es nicht, wie sie sich fühlen. In unserer Beziehung zu Jesus ist es wichtig, dass wir offen sind für die Begegnung, für die Erfahrung mit Jesus, dass wir versuchen, das weiterzugeben, aber nicht nur weitergeben in Worten, sondern auch in Taten mit unserem Sein, dass wir zeigen, dass Gott so viel mehr ist, als wir in Worte packen können. Uns wird Jesus hier vorgestellt mit Bildern, die schwierig sind, die nebulös erscheinen. Also wenn ich jemandem sagen würde bei mir in der Schule, dass Jesus der ist, der die 7 Sterne in seiner Hand hält, dann sagen alle, jo, dann ist das so, was immer das für Sterne sind. Und Johannes arbeitet hier mit einer gewissen Symbolik. Es gibt also den Test mit den 7 Gemeinden. Die Sterne stehen für die Gemeindeleiter. Man könnte es vielleicht auch ganz weit fassen für die Gemeinden, aber ursprünglich Gemeindeleiter. Und hier ist ein Wort gewählt, er hält fest. Das ist nicht locker angedockt. Hier ist Gott und ich schaue mal vorbei, sondern Jesus ist hochgradig mit den Gemeinden, mit den Gemeindeleitern, mit den Einzelnen verbunden. Er ist interessiert an dem Einzelnen und hält den Einzelnen fest in seiner Hand. Das ist gut zu wissen. Gerade dann, wenn Situationen sind, wo man sich unsicher ist, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich finde das immer süß, wenn Kinder in Situationen kommen. Also bei mir, denke ich, war es als Kind ausgeprägt, wenn uns jemand entgegenkam mit Hund. Dann laufe ich nicht frei herum, sondern dann ergreife ich die Hand und freue mich, dass ich ergriffen bin. Und dass wir uns bewusst machen, dass Jesus der ist, der uns festhält in seiner Hand. Dann wird gesagt, dass er der ist, der unter den 7 Leuchtern wandelt. Auch das ist natürlich ein Sinnbild und nicht ein Vergleich für Größe von irgendwelchen Straßenlaternen oder sowas, unter denen Jesus durchgeht. Die 7 Leuchter stehen für die 7 Gemeinden und es soll zeigen, dass Jesus in diesen Gemeinden wirkt. Wir sprechen gerne über Jesus und auch in Predigten so überlegen wir oft, was hat es mit uns als Einzelperson zu tun? Und es ist wichtig, nicht nur da stehen zu bleiben, sondern auch weiterzugehen und zu überlegen, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Welche Rolle spielt Jesus für uns als Gemeinde? Es ist noch etwas Besonderes. Die Gemeinde in Ephesus war ja nicht irgendeine Gemeinde. Also wir reden hier von der ersten Gemeinde, die genannt wird, von einer absoluten Elite-Gemeinde. Ephesus war zwar nicht Hauptstadt, aber war bedeutende Handelsmetropole im kleinasiatischen Raum, Hafenstadt. Ich weiß nicht, wer schon mal sich Ephesus anschauen konnte. Ich hatte ein großes theologisches Problem, als ich hinkam. Ich wusste, es ist eine Hafenstadt, aber ich habe kein Meer entdeckt und keinen Hafen. Das liegt daran, dass der Fluss, der dort vorbeiführt oder führte, sehr sedimentreich ist und sehr viel Land aufgeschüttet hat, wodurch der Hafen jetzt weit entfernt ist von diesem alten Ephesus. Es war eine ganz bedeutsame Stadt mit dem Artemis-Tempel, eines der 7 Weltwunder, mit einer pulsierenden Handelsbeziehung in die ganze bekannte Welt hinein. Und diese Gemeinde in Ephesus, diese christliche Gemeinde in Ephesus, ist gegründet worden von Paulus persönlich. Und das nicht in einem kurzen Missionseinsatz von ein paar Monaten, sondern war dort längere Zeit gewesen und vielleicht war die Gemeinde in Ephesus sogar die Lieblingsgemeinde von Paulus. Die Botschaft, dass Jesus unter den sieben Leuchtern wandelt, ist eine ganz wichtige Botschaft an die Gemeinde in Ephesus, die zeigt, schaut mal, ihr seid wichtig. Ihr seid genauso wichtig wie alle anderen Gemeinden auch. Ihr seid nichts Besonderes. Es gibt also kein Gemeinderanking, wo aufgezeigt wird, welche Gemeinde zurzeit besonders angesagt ist und dass man da hingehen sollte, sondern Jesus liebt seine Gemeinde. Egal, ob es eine große, wachsende Gemeinde ist oder ob es eine kleine, vielleicht sogar schrumpfende Gemeinde ist, ob da ganz viele junge Leute sind, ob da mehr ältere Leute sind, es ist egal. Die Gemeinden sind Gottes Gemeinde, sind Jesu Gemeinde. Diesen Blick zu entwickeln, der ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir auch verbunden sind. Wir haben es oft beim Glaubensbekenntnis, dass gesagt wird, in Verbundenheit mit der Welt, mit dem weltweiten Christentum. Und wir haben auch im Glaubensbekenntnis das Bekenntnis zur heiligen christlichen Kirche. Und manche sagen, ja, so heilig ist die Kirche gar nicht. Ja, wenn ich Kirche sehe als menschliche Institution, die wir Menschen gegründet haben. Aber wenn ich Kirche betrachte als den Leib Christi, die Verbundenheit mit allen Christen weltweit, in Freikirchen, in Landeskirchen, in der katholischen Kirche, wo auch immer. Dann entsteht dort ganz neuer Blick auch für die anderen Menschen und für andere Frömmigkeitsformen. Das Lob an der Gemeinde, das steht hier auch am Anfang. Und gelobt wird die Mühsal und die mühevolle Arbeit, wird gelobt werden die Werke, die diese Gemeinde bringt. Sie bemüht sich, trotz aller Widerstände bedeutsam zu sein in der Gegend. Und das ist ein wichtiger Auftrag an uns als Gemeinde. Meine Schwester hat letztes Wochenende Geburtstag gefeiert. Ja. Und da habe ich einige getroffen und kennengelernt aus Mannheim. Und ich war beeindruckt, was die alles machen. Dass sie Gefängnisse besuchen, dass sie ins Rotlichtviertel gehen, um dort mit Leuten zu reden und auch über den Glauben zu reden. Wo sie sich einsetzen in unterschiedlich karitativen Bereichen. Als es mir neulich mal nicht so gut ging, war ich zu Hause und habe mir einen Fernsehgottesdienst angeschaut. Er war von der Berliner Stadtmission. Gottesdienstgebäude war eine große Traglufthalle. Und in dieser Traglufthalle gab es 7 Tage die Woche das Angebot an Obdachlose, dort in der kalten Jahreszeit zu übernachten, zu duschen, zu essen. Und es gab genügend Leute in Schichtbetrieb, die sich um diese Menschen kümmern und gekümmert haben. Das beeindruckt mich. Und diese Gemeinde in Ephesus ist ausgezeichnet dadurch, dass sie diese Werke auch tut und dass sie sich aufopfert. Aber ganz wichtig bei diesem ganzen Aufopfern, das ist kein Auftrag zur Selbstzerstörung. Liebe Gemeinde, setzt euch so ein, bis ihr alle Burnout habt und sich eine andere Gemeinde dann um euch kümmern kann, sondern geht hin und bringt ein, was ihr einzubringen habt. Die Geduld wird gelobt, die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu ertragen. Und auch das ist in Ephesus sehr beeindruckend. Wer dort schon war, da gibt es ein großes Theater, so Freiluftbühne mit riesigen Rängen. Und es gab den Moment, als einige Silberschmiede den Eindruck hatten, dass die Christen ihr Geschäft versauen. Die hatten nämlich Diana-Figuren oder Artemis-Figuren, das sind 2 Namen für die gleiche Figur, hatten die produziert. Und dadurch, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen, wurden sie frei von diesen Götzen und Göttern und haben sich die Figuren nicht mehr gekauft. Und dann haben sie die Gemeindeleiter zusammengetrieben und haben sie in dieses Theater reingetrieben und die Ränge waren gut gefüllt und alle haben auf diese Christen heruntergebrüllt. Und die standen da und diese Bühne ist so, dass man auf der Bühne reden kann und man kann auf den Rängen die Worte verstehen. Wenn Einzelne reden, wenn die Ränge voll besetzt sind und brüllen, dann kann man das auf der Bühne auch sehr gut wahrnehmen. Und das ist mit Sicherheit hochgradig beeindruckend oder beängstigend, was es noch mehr trifft. Und diese Christen in Ephesus haben in Geduld die Verfolgung ertragen. Es beeindruckt mich auch, wie Menschen ihre Prioritäten setzen. Während in unserer Kultur mehr der berufliche Erfolg im Vordergrund steht und das Ansehen bei anderen im Vordergrund steht, sind Christen da, die sagen, nein, ist mir nicht wichtig. Oder ist mir vielleicht schon wichtig, aber es ist nicht zu erreichen, wenn ich mich zu meinem Glauben bekenne. Und da mir mein Glaube so viel wichtiger ist und so bedeutsamer ist für mein Leben, bin ich bereit, auch zu ertragen, dass ich diesen beruflichen Erfolg nicht mehr habe. Bin ich bereit zu ertragen, dass ich die Anerkennung in meiner Nachbarschaft so nicht mehr habe. Wir befinden uns in einer Zeit des sogenannten Populismus. Egal von welcher politischen Richtung, von rechts, von links, alle üben sich in diesem Populismus. Das heißt, es werden Äußerungen getätigt, die nicht großartig mit Fakten hinterlegt werden. Es wird nur so getan, als hätte man Fakten auf seiner Seite. Und es ist interessant, wie viele dem nachfolgen und einfach sagen, wir machen das. Also die Frage, warum läufst du in die Richtung? Und die Antwort ist, weil der ja auch läuft. Und wohin willst du? Ja, da, wo der auch hin will. Ja, und hast du den mal gefragt, wo er hin will? Nee. Und die Gemeinde in Ephesus zeichnete sich durch die Prüfkompetenz aus. Das heißt, denen genügt es nicht, dass einer sagte, wir machen das jetzt so, sondern die Frage gestellt, warum? Und die haben das hinterfragt und untersucht. Eine Fähigkeit, die in unserer Kultur momentan auf dem absteigenden Ast ist, die wiederbelebt werden könnte, kritisch zu hinterfragen. Die Gemeinde in Ephesus hat natürlich christliche Botschaft kritisch hinterfragt. Es gab Menschen, die vorbeikamen und sagten, wir sagen euch, wie der Glaube richtig interpretiert werden muss. Und dann haben die sich hingesetzt und haben geprüft, ist das richtig so? Und sie haben immer wieder gesagt, nein, ist nicht richtig. Die Frage ist natürlich, welche Prüfkriterien wir anlegen. Häufiges Prüfkriterium ist, gefällt es mir nicht. Das ist ein Prüfkriterium. Aber vielleicht besser für einen Kleiderkauf. Und nicht für Gemeinde. Wir haben einen Brief an die Epheser im Neuen Testament auch. Und da gibt es einen schönen Vergleich zwischen Christsein und Soldatenausstattung. Und da wird die Bibel, das Wort Gottes, mit dem Schwert verglichen. Das ist das einzige Kampfinstrument in den Auseinandersetzungen. Und die Frage ist in unserer heutigen Zeit, wie gut wir noch sind im Schwert. In der Kenntnis um das Wort Gottes. Ich beobachte bei mir in der Schule, ich stelle immer wieder die Frage, wer liest Bücher von euch? Die Leute, die ich im Unterricht habe, die machen fast alle Abitur. Und es gibt welche dabei, die lesen Bücher. Das sind aber jetzt nicht alle, um es vorsichtig zu formulieren. Und wenn ich dann die Frage stelle, wer hat eine Bibel? Dann haben ganz, ganz viele Bibeln zu Hause. Und dann frage ich, und wer von euch liest wenigstens ab und zu in der Bibel? Und die Antwort ist 1 bis 2 im Kurs, wenn es gut läuft. Wenn wir unsere Jugendgruppen gehen, wenn wir unsere Hauskreise gehen, ist die Frage, wo ist da das Interesse am Wort Gottes? Wo ist die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes? Und wie können wir hier die Auseinandersetzung stärken und fitter werden im Prüfen, im Hinterfragen? 1. Thessalonicher 5, Vers 7 haben wir den Auftrag, alles zu prüfen. Auch Predigten, Gemeindeleitung, das Miteinander. Und das Prüfergebnis muss nicht immer negativ sein. Das kann auch sehr positiv sein, wie auch immer. Schwierig ist bei einem Prüfen, dass bei der Gemeinde in Ephesus die Haltung verloren gegangen ist. Sie haben die eigene Haltung gegenüber Gott nicht geprüft. Wie sieht's aus in unserer Beziehung? Sie waren vorbildlich, wenn es darum geht, Außenwirkung zu erzeugen, Werke zu tun. Sie waren vorbildlich, wenn es darum ging, geduldig schwierige Situationen zu ertragen. Aber dann heißt es als Vorwurf, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Sie hatten vergessen, ihre eigene Beziehung zu Gott zu hinterfragen. Und anderes war wichtiger geworden. Früher, wenn ich das gelesen habe, hast die erste Liebe verlassen, habe ich immer überlegt, ja, wie war das denn, als ich Christ geworden bin? Und dann sollte ich mich so wieder verhalten. Jetzt bewusst für mich bin ich mit 6 Jahren so zum Glauben gekommen, habe ich für mich entdeckt, ich will Christ sein und ich freue mich über das Angebot, das Jesus mir macht. Muss ich jetzt wieder werden wie der 6-jährige Andreas? Hätte manchmal Vorteile vielleicht. Aber ich freue mich, dass ich so viel älter bin und so viel weiter bin in meiner Entwicklung als damals. Und zurück zur ersten Liebe heißt nicht im historischen Sinne wieder so werden, wie ich früher war, sondern in der Priorität zu prüfen, wie wichtig ist mir die Beziehung zu Gott? Was bedeutet er mir? Die Nummer eins? Ab und zu? Immer? Eher nicht? Und das auf den Prüfstand zu stellen. Dieses Nummer eins lässt sich nicht messen an Gottesdienstbesuch, an den Tagen, die man in der Gemeinde verbringt, sondern muss jeder für sich selber prüfen, wie sieht's aus bei mir? Es gibt ein Lied, das ich sehr gerne mag, und der Musiker, der dahinter steckt, Matt Fredman, den höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und die hatten in den 90er Jahren in ihrer Gemeinde super Gottesdienste. Da ging, wie wir es neudeutsch sagen würden, die Post ab. Die hatten eine Anbetungszeit. Wow, da waren die Leute begeistert. Und dann fiel ihnen auf, du hast die erste Liebe verlassen. Du machst super Musik, es ist super Stimmung. Die Rhythmen, die reißen die Leute mit, die Melodien begleiten sie in den Alltag. Vielleicht auch die Texte, aber es geht zunehmend nur noch um die Musik und es geht nicht mehr um den Inhalt. Und es geht nicht mehr um die Beziehung. Und dann haben die in der Gemeinde einen Cut gemacht und haben gesagt, okay, wir wissen, wie lange unsere Anbetungszeit geht. Und jetzt, in den nächsten Wochen, werden wir unsere Anbetungszeit ohne Musik machen, weil uns die Musik anscheinend ablenkt. Wir wollen Gott begegnen. Die Musik soll unser Helfer sein. Wir wollen nicht kommen, um Musik zu machen. Zurück zur ersten Liebe. Jeder kann für sich überlegen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Das hinterfragen. Vielleicht auch mit anderen sprechen. Wie siehst du mich? Wie siehst du das? Und dann zu überlegen, was kann ich tun? Mir mal Zeit nehmen zum Gebet, zum Bibellesen und sagen, Gott, ich möchte eine Zeit mit dir haben. Ich möchte mit dir wieder neu anfangen. Der Ruf tut Buße, kehrt um. Der steht oft am Anfang eines Glaubenslebens. Warum steht er nicht öfter auch im Glaubensleben? Dass wir uns bewusst machen, wir kehren um und fangen wieder neu an und beginnen wieder neu. Ja, 7 Gemeinden, die gewürdigt werden. Wir haben uns die erste angeschaut und davon auch nur ein paar Punkte. Es ging zunächst um die Frage, wer Jesus für uns ist, auch als Gemeinde. Dieses Sehen, er ist bei uns und wir sind auch als Gemeinschaft Teil von ihm. Dann die Werke, wie sieht's dort aus, wie bringen wir uns ein, wie engagieren wir uns? Die Geduld, wie ertragen wir auch mal schwierige Zeiten und Momente? Die Prüfkompetenz, wie sieht's aus mit unseren Grundlagen? Wie gut kennen wir uns in der Bibel aus? Wie viel Zeit sollten wir uns nehmen, um hier noch mehr zu erarbeiten? Und dann der Kritikpunkt, der auch für uns Inspiration und Anregung sein kann, zu überlegen, wie sieht's denn aus in meiner Beziehung zu Jesus? Wo ist er in meinem Ranking? Wo ist er hingerutscht, vielleicht unabsichtlich? Gemeinde ist mir so wichtig. Aber Jesus, kann sein, ist nur noch Nummer 2, Nummer 3 in meinem Leben, dass wir das korrigieren und Buße tun und überlegen, was kann ich noch ändern? Und Gott ansprechen und mit ihm dann das Leben auch positiv gestalten. Amen.